ARD.
Damals, als es dieses Kaffeeservice gab, also es gab es tatsächlich, waren die Frauen alle Amateure und der DFB durfte ihnen gar keine monetären Leistungen zukommen lassen und deswegen haben die sich tatsächlich über dieses Kaffeegeschirr gefreut. Jetzt ist der Status anders, jetzt darf man auch Prämien bezahlen, auch an die Frauen. Man dürfte theoretisch auch gleiche Prämien bezahlen, aber da sind wir noch nicht. Ich hoffe, dass das auch irgendwann mal kommt, dass es diese Gleichberechtigung gibt. Die FIFA, also der oberste Fußballverband der Welt, der ist ja auch dabei, dass er immer weiter die Prämien aufstockt, dass sie vielleicht auch irgendwann mal gleiche Prämien zahlen. Also es ist noch Luft nach oben, aber es geht auch nicht nur um die Prämien, sondern es geht auch um die Gehälter. Also auch wir in der zweiten Bundesliga beim HSV haben nicht, also noch lange nicht die Gehälter wie die Männer in der zweiten Liga. Und auch da müssen wir noch daran arbeiten.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Bei uns erzählen interessante Menschen, wie sie Hamburg erleben und was sie hier auch schon erlebt haben. Ich bin Ilka Steinhausen und heute ist Almut Schult hier, Fußball-Olympiasiegerin, Europameisterin, sechsfache deutsche Meisterin, 2014 Welttorhüterin und in dieser Saison Spielerin beim HSV in der zweiten Liga. Herzlich willkommen, Almut.
Dankeschön.
Du hast eine beeindruckende Karriere als Torhüterin hingelegt. Was war denn eigentlich dein schönster, emotionalster Moment?
Davon gibt es glücklicherweise sehr viele, weil der Sport emotional ist. Und es gibt wirklich viele Sachen, an die ich mich gerne zurückerinnere. Natürlich sticht der Olympiasieg sehr, sehr raus, weil das im Leben eines jeden Sportlers was Besonderes ist. Aber auch, ja, wie man Bilder gesehen hat, also von den Bildern her würde man vermutlich denken, dass mein Comeback in der Nationalmannschaft der emotionalste Moment war nach der Geburt der Zwillinge.
Beschreib mal, wie war das?
Ja, da ist, glaube ich, sehr, sehr viel aus einem rausgebrochen, was sich angestaut hat. Also es hat, muss ich selber überlegen, ich glaube über 1000 Tage gedauert, bis ich mein Comeback in der Nationalmannschaft gefeiert habe. Ich habe vorher schon in der Bundesliga wieder gespielt und auch in der Champions League und so weiter, aber in der Nationalmannschaft hat es doch sehr gedauert und das liegt auch unter anderem an der Torhüterposition. Auf der Torhüterposition wechselt man nicht einfach so im Spiel mal aus und sagt, komm, kriegst du deine 5 Minuten, und das ist dann oftmals der limitierende Faktor, um irgendwie wieder in den Spielbetrieb reinzukommen.
Du bist seit einigen Jahren ARD-Fußballexpertin, kommentierst jetzt ja auch die Spiele der EM. Da liegen wahnsinnig viele Emotionen drin. Wie kommt das?
Ja, also zum einen ist es als Spielerin schon so, aber auch wenn man das begleiten muss, muss man ja versuchen, diese Emotionen wiederzuspiegeln. Und die Zuschauer und Zuhörerinnen, die sind ja auch dabei, dass man Emotionen hören möchte. Um zu sehen, hat man jetzt die gleiche Emotion, wenn man mit sich dieser Sache annimmt, und man muss dann versuchen, auch noch Dinge einzuordnen, und jetzt bei der Heim-Europameisterschaft ist es nochmal was Besonderes. Also ich habe die Heim-Weltmeisterschaft als Spielerin mitgemacht 2011 und das war ein riesengroßer Moment, dass die Stadien voll waren, wie zum Beispiel das Berliner Olympiastadion, und ja, jetzt ist man zwar nicht auf dem Platz, aber vielleicht so dicht dran, wie es irgend möglich ist, nämlich unten am Spielfeldrand mit oder direkt auf der Tribüne als ja, Co-Kommentatorin, und ich freue mich ungemein darauf.
Wie kam das denn zustande, dass du ARD-Expertin geworden bist? Früher waren das natürlich nur Männer.
Ich glaube, es war mal wieder ein Zufall, so wie es sehr, sehr oft im Leben ist. Ich wurde 2018 mal gefragt, als ich verletzt war, ob ich nicht Lust hätte, an der Seite von Bernd Schmelzer ein Nationalmannschaftsspiel für ein paar Minuten zu begleiten, also ein paar Minuten Co-Kommentatorin zu sein. Und das hat anscheinend ganz gut funktioniert, dass sie während der Sendung mich gefragt haben, ob ich nicht da bleiben möchte und ob ich nicht auch noch die zweite Halbzeit bleiben möchte. Und das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Und später gab es dann auch nochmal einen Einsatz zur WM 2019, nachdem wir ausgeschieden waren. Und ja, kurze Zeit später habe ich dann einen Anruf bekommen von den ARD-Verantwortlichen in die Richtung, ob ich mir vorstellen könnte, auch als Expertin zu arbeiten. Und ja, irgendwie haben wir das dann zusammen gemacht und es ist ganz gut gelaufen. Es macht mir große Freude und ich hoffe, dass ich das noch einige Zeit machen darf.
Aber im Prinzip war das ja so der erste Moment, wo man mal sehen konnte, ach guck mal, die Frau hat genauso viel Ahnung wie Bastian Schweinsteiger und Thomas Hitzlsperger.
Ja, es gab ja schon häufiger mal Anläufe, vor allem als es Moderatorinnen, Kommentatorinnen gab, und es gab immer sehr, sehr viele Vorurteile, dass Frauen genau in diese Richtung keine Ahnung von Fußball hätten, und Frauen wurden sehr, sehr viel kritischer gesehen und es wurde gar nicht so richtig zugehört, was sie denn sagen. Und ja, in dieser Konstellation war es vielleicht mein Glück, weil man mit Kevin Prince Boateng einen vielleicht sehr starken Klischeevertreter im Fußball dabei hatte und mit Stefan Kunz einen ungemein angesehenen, gestandenen ja, Trainer, Spieler, also auch eine Ikone und dann auch mit einem Moderator, mit Alexander Bommes, der einfach auch ja ein sehr, sehr hohes Ansehen genießt und das schon seit Jahren, Jahrzehnten irgendwie macht. Und wenn diese Konstellation mich dann vor den Augen der Zuschauer und Zuschauerinnen mit Respekt behandelt hat, dann haben sie vielleicht auch eher nochmal zugehört. Und wir hatten sehr, sehr großen Spaß. Und ich bin froh, ja, dass man zugehört hat, dass man mir die Chance gegeben hat und dass es vielleicht jetzt auch Türen geöffnet hat für weitere Frauen, denen das Metier reingerutscht sind.
Wie waren denn da zu Anfangs die Rückmeldungen von den Zuschauerinnen und Zuschauern? Wenn ich an Claudia Neumann, die ZDF-Kommentatorin, denke, das ist jetzt nochmal eine andere Position, aber nichtsdestotrotz hat die ja wirklich krasse Rückmeldungen bekommen, auch von Menschen in Social Media.
Ja, auf jeden Fall hat sie da sehr, sehr krasse Rückmeldungen bekommen. Das tut mir auch ungemein leid, weil ich weiß, dass sie sehr, sehr hart arbeitet, um sich auch auf die Spiele vorzubereiten und die gut zu bestreiten. Es ist bei ihr, glaube ich, das Problem, dass man wirklich nur ihre Stimme hört. Und das ist dann für viele Menschen ungewohnt, weil sie einfach die Gewohnheit haben, dass männliche Vertreter am Mikrofon sind. Und das ist ja allgemein ein sehr großes Problem. Und nochmal mehr in Deutschland von unserer Kultur her, dass wir auf das Altvertraute uns berufen und das gut finden. Und wenn sich etwas verändert, dann ist erstmal so ein, ich muss erstmal schauen, ob ich das gut finde, wenn sich jetzt hier was ändert, weil ich habe schon meine Routine. Und das ist dann etwas Neues, wenn eine Kommentatorin kommt. Und bei mir war das Glück, dass man mich nicht nur gehört hat, sondern auch gesehen hat. Und dadurch nimmt man andere Emotionen wahr, weil man sieht, wie man interagiert mit den anderen. Und diese drei Männer, die haben mich sehr, sehr herzlich aufgenommen und wir hatten sehr viel Spaß. Und dadurch war vielleicht der Zuschauer auch unvoreingenommener, weil sie sich auch teilweise in diesen drei Charakteren, die um mich herum waren, wiedergefunden haben.
Das ist ja sehr interessant. Und nach den Spielen seid ihr dann noch zusammen essen gegangen oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, das konnte sehr gut passieren. Das konnte auch mal vorm Spiel so sein. Wir haben ja natürlich uns einschränken müssen durch die Corona-Zeit, aber an sich haben wir wirklich viel auch drumherum die Spiele dann ausgewertet, haben gesagt, was gut, was schlecht gelaufen ist, haben auch mal ein Kaltgetränk dazu genossen und ich denke gerne an die Zeit zurück.
Wenn das jetzt mit der EM losgeht, da ruhen ja viele Hoffnungen drauf. Kriegen wir wieder so ein Sommermärchen wie 2006?
Ich hoffe es. Es ist auch meine Hoffnung. Natürlich ist die Euphorie jetzt noch nicht ganz so hoch angesetzt wie 2006. Man muss auch dazu sagen, 2006 war eine Weltmeisterschaft. Das ist einfach größer als eine Europameisterschaft. Das war auch noch in dem Sinne länger vorbereitet, weil man alle möglichen Aktionen gefahren hat in den Schulen, um genau diese Begeisterung zu wecken. Ich kann mich daran erinnern, dass das Maskottchen, also Goleo damals, überall umhergereist ist.
War das das Maskottchen ohne Hose?
Es war der Löwe auf jeden Fall. Und das ist jetzt ein bisschen anders, aber da waren auch die Leistungen der Nationalmannschaft der Männer noch etwas anders. Also sie haben 2002 im Finale der WM gestanden und jetzt sind doch die Turniere ja nicht ganz so nach den Ansprüchen gelaufen. Die letzten beiden Länderspiele haben wieder die Hoffnung geschürt, dass sie doch ihre Leistung abrufen können. Und das macht mir auch Mut, dass wir vielleicht jetzt mit den letzten beiden Vorbereitungsspielen und danach mit einer Euphorie in die EM gehen. Und ich freue mich jetzt auch noch auf die Sachen, die bis dahin kommen.
Wer wird denn Europameister?
Sehr gute Frage. Ich darf Deutschland nicht tippen, weil ich immer falsch tippe. Deswegen haben wir dann noch eine Chance, wenn ich nicht Deutschland sage. Ich könnte mir vorstellen, dass es Kroatien wird. Die haben bei den letzten beiden Weltmeisterschaften gezeigt, was sie können. Die Mannschaft wird sich auch zerreißen, um Luka Modric irgendwie einen schönen Abschluss zu geben. Und sie haben so ein bisschen eine goldene Generation beziehungsweise auch eine gute Mischung auf dem Platz. Also zum Beispiel mit Livakovic, noch einem vermeintlich jungen Torhüter, der jetzt aber auch schon die Erfahrung hat von zwei Turnieren. Und dann sind halt solche Spieler wie Modric mit dabei. Und ich bin gespannt, was sie auf dem Platz zaubern.
Modric war die Zaubermaus, ne?
Ja.
Ja, nun warst du zum zweiten Mal in deiner Karriere beim HSV, kennst Hamburg entsprechend über die Jahre sehr gut. Ich würde gerne eine kurze 040 Hamburg-Lieblingsstadtrunde machen. Wo sagst du, das ist Hamburg, an diesem Platz geht mir das Herz auf?
Ja, wenn man es von außen betrachtet, natürlich so die Elbphilharmonie, also unten der Hafen, das kennt jeder, dieses Bild, das ist auch sofort das Wahrzeichen. Aber es gibt auch viele, viele andere Orte. Also ich mag die Schanze mit ihrem bunten Trubel, mit ihren unterschiedlichen Cafés, Restaurants, Bars, weil da alle Kulturen irgendwie so aufeinandertreffen. Auch die Feiermeile, die Ripperbahn ist natürlich was Besonderes, aber genauso kann man dann runterlaufen zum portugiesischen Viertel. Und es gibt einfach überall Orte in Hamburg, die sehr, sehr schön sind. Und man kann in den Stadtpark gehen, man kann an der Alster entlang laufen und mir würden noch viele, viele andere Orte einfallen. Und das mag ich so.
Was würdest du denn gerne mal tun, was du noch nie gemacht hast in Hamburg?
Ja, darüber habe ich lange nachgedacht, was man noch so tun könnte. Also ich habe versucht, schon viele Dinge zu machen, aber tatsächlich habe ich noch nie irgendwie so eine Stadtrundfahrt, also eine offizielle gemacht, beziehungsweise irgendwie auch einen Stadtrundgang oder mit dem Fahrrad, also dass jemand mal eine geführte Tour macht und mir über Hamburg Dinge erzählt, die ich vielleicht noch nicht weiß.
Mhm. Und wen würdest du gerne mal treffen? Welchen prominenten Hamburger oder welche prominente Hamburgerin?
Also ich bin tatsächlich gar nicht so mit Prominenten irgendwie darauf aus. Ich freue mich immer, wenn ich Menschen treffe. Aber Uwe Seeler wäre so einer gewesen, den ich tatsächlich gerne mal getroffen hätte, um einfach mal auch zu fragen, was sich vielleicht so verändert hat im Fußball, weil er immer einen sehr bodenständigen Blick hatte. Und es wird ja auch erzählt, dass direkt neben unserem Trainingsgelände immer noch das Seelerhaus ist sozusagen. Also, dass er da immer noch wohnen geblieben ist. Und ja, das wäre jemand gewesen.
Aber den kennst du ja, weil du ja 2006, 2007 schon mal in Hamburg warst. Da wirst du ihn ja kennengelernt haben, oder?
Naja, nicht wirklich kennengelernt. Ich habe ihn irgendwann mal bei einem Spiel der Männer, wo wir auch eingeladen waren als Frauen. Das ist ja da noch nicht so häufig gewesen. Da war der Stand der Frauen im Verein auch noch ein anderer. Da habe ich ihn mal aus der Ferne gesehen, aber ich habe ihn nie gesprochen.
Das ist interessant. Da sprechen wir gleich aber auch nochmal drüber, wie sich das verändert hat. Du lebst mit deiner Familie im Wendland und hast seit dem Frühjahr beim HSV gespielt. Du hast 3 Kinder und dein jüngster Sohn ist gerade mal 9 Monate alt. Wie geht das alles zusammen?
Ja, es hat natürlich etwas mit Organisation zu tun. Familie kann ja auch mit eingebunden werden. Also die Kinder lieben auch Fußball. Unser Jüngster ist auch häufig mit in der Kabine mit dabei gewesen. Da sind dann genug Tanten, die gerne auf ihn aufpassen. Das ist sehr schön zu sehen. Also Kinder lockern auch manchmal die Atmosphäre auf. Aber ja, mit einem Job nebenher, genauso wie mit dem Job meines Mannes, muss es vereinbar sein. Wir sind der Familie unheimlich dankbar. Also wir hängen auch sehr eng zusammen. Also auch mit im Dorf wohnen noch Geschwister und Eltern und so weiter. Und da kann man sich dann gut austauschen, wann man mal wo die Kinder abgibt. Und unsere Kinder haben ja auch viele Cousins und Cousinen, die dann gern miteinander spielen. Also es ist immer mal eine Organisation, aber es macht auch großen Spaß, die Kinder überall dabei zu haben.
Und nun bist du aber zum Training zum HSV aus dem Wendland 2 Stunden für eine Fahrt unterwegs gewesen. Das heißt 4 an einem Tag, das nennt man Ehrgeiz, oder?
Ja, vor allem wenn der Hamburger Verkehr es denn mitmacht. Es konnten auch mal zu Hochzeiten 3,5 Stunden für eine Fahrt werden und dann wurde es schon sehr anstrengend und vielleicht auch ein bisschen ätzend. Es ist bei uns auch nicht so leicht, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, weil es im Wendland nahezu keinen öffentlichen Verkehr gibt. Und wenn, dann wäre man von vornherein 3,5 Stunden gefahren und nicht nur 2. Ja, also das ist etwas, was man nicht eine ganze Saison so durchhalten kann, wenn man 4 bis 5 Mal die Woche dann pendelt. Das ist zu viel Zeit, die man da im Auto verbringt. Ja, aber Ehrgeiz auf jeden Fall. Also Fußball macht mir unheimlichen Spaß. Ich wollte gerne nochmal zurück auf den Platz und ich bin auch froh, dass ich es geschafft habe, beziehungsweise es mir ermöglicht wurde.
Aber wie hart war die Arbeit daran? Also das muss ja ein unglaubliches Pensum auch an Training gewesen sein.
Ja, es ist jetzt ja das 2. Mal gewesen. Das heißt, ich wusste, was auf mich zukommt nach der erneuten Geburt. Ich habe mir schon von der Olympiaprämie 2016 einen eigenen Kraftraum im Haus eingerichtet. Der ist die Grundlage dafür, dass man einfach auch mal schnell für eine halbe Stunde oder Stunde dort etwas machen kann, dass auch die Kinder damit rein können, dass ich sie nicht irgendwie abgeben muss, um trainieren zu können. Und Wald und Wiese bietet ja auch viel Raum, um zu laufen. Und ja, es ist Disziplin, aber Sport kann ich auch nur jedem empfehlen, bringt halt den Körper in Schwung, also auch das Hormonsystem, bringt viele Glückshormone auf das Tableau und ja, es hat zum einen Spaß gemacht, aber zum anderen war es natürlich auch mal anstrengend.
Du warst Nationaltorhüterin und hast mit der Geburt deiner Kinder deinen Stammplatz verloren, da steht jetzt Merle Frohms im Kasten. War das anfangs schwierig für dich oder war das Glücksgefühl über eine anstehende Geburt viel höher?
Es ist natürlich eine Mischung daraus, so wie es immer ist. Also auf der einen Seite, ja, habe ich einfach gerne in der Nationalmannschaft gespielt und war sehr, sehr stolz, die Nummer 1 zu sein. Auf der anderen Seite wollte ich gerne auch Mutter sein und ich wusste, dass damit meine Garantie auf den Stammplatz verloren geht. Und ich hatte immer das Ziel, zurückzukommen und mir diesen Stammplatz wieder zu erobern. Das hat dann nicht geklappt. Damit musste ich mich dann irgendwann abfinden. Und ich bin schlecht im Verlieren, aber ich kann auch Niederlagen akzeptieren. Und das ist dann auch in Ordnung. Ich bin froh, dass ich es überhaupt noch mal wieder geschafft habe, ein Länderspiel zu machen nach der Geburt der Zwillinge. Es gibt, glaube ich, nicht so viele Zwillingsmütter im Sport, die dann wieder zurückgekommen sind. Und ja, es ist alles gut. Also ich war 2019 schon zufrieden und glücklich mit dem, was ich erreicht habe im Sport. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, ja, was ich alles erleben durfte, wie viele Menschen ich kennenlernen durfte. Und mit dieser Sicherheit und diesem Glücksgefühl konnte ich dann auch andere Aufgaben mit angehen. Und alles, was dann oben drauf gekommen ist, ist einfach Bonus.
Also die Vereinbarkeit von Familie und Fußball, da gibt es äußere Kriterien, aber auch natürlich private Kriterien. Ich habe mir sagen lassen, dass der DFB in Sachen Familie und Fußball, also Vereinbarkeit, ja, ich sag mal, etwas hinterherhinkt. Vor 20, 30 Jahren war das bei den Amerikanern schon anders. Da liefen die Kinder durch die Umkleidekabine und das gab es in Deutschland nicht. Wie ist das heute?
Das stimmt. Also die Amerikanerinnen gehen das jetzt immer noch anders an. Das ist vollkommen eine Normalität. Da sind Dinge abgefragt worden, ob ich sie im Ablauf von einem Spiel haben möchte, den man sich in Deutschland nicht vorstellen kann. Also ich musste nicht mal fragen, ob die Kinder mit dem Mannschaftsbus zum Spiel fahren, sondern als ich gefragt habe, wie sie denn ins Stadion kommen, wurde ich verwirrt angeguckt. Wieso können die nicht mit dem Mannschaftsbus fahren? Sag ich, ja, Entschuldigung, das war in Deutschland nicht erlaubt. Also ja, bei denen wird es ganz anders gelebt. Wir brauchen da vielleicht in Deutschland noch einfach ein paar Jahre. Das ist auch in Ordnung. Jede Kultur ist anders und jeder muss seinen Weg finden. Es gibt auch Sportlerinnen und Spielerinnen, die vielleicht als Mutter gar nicht ihre Kinder dabei haben wollen, weil sie sich nicht konzentrieren können. Das hat Christina Schwanitz beispielsweise immer erzählt. Also jeder muss seinen individuellen Weg gehen, aber es sollte alle Möglichkeiten geben, einen individuellen Weg zu finden. Und es hat sich schon einiges geändert in Deutschland. Mittlerweile hat auch die Nationalmannschaft eine Vereinbarung mit dem DFB, dass es ein Grundgerüst gibt an Dingen, auf die man sich verlassen kann, die einem zugestanden werden. Und auch die Vereine sind dem ja viel aufgeschlossener geworden. Wir haben jetzt gerade zwei frische Mütter in der Bundesliga, eine in Freiburg, eine in Wolfsburg und zwei Mütter zur gleichen Zeit, die unter Vertrag stehen und die auch vorhaben, wieder auf den Platz zu kommen. Das hat es in den letzten 10, 20 Jahren so nicht gegeben. Und es gibt auch zwei Trainerinnen in der Frauenbundesliga, die entweder schon Mutter sind oder Mutter werden. Und das ist schön zu sehen. Und genau diesen Wandel brauchen wir, um ja Verständnis dafür zu bekommen. Und Verständnis bekommt man vor allem auch, wenn vielleicht Mütter in Entscheidungspositionen kommen. Und da sind wir halt noch immer bei dem Problem, dass ja vielleicht 90-95% der Entscheidungen aus dem männlichen Blickwinkel getroffen werden.
Und wie kommt das denn, dass Deutschland da so rückständig war?
Ja, da sind wir wieder bei Veränderungen. Also wir Deutschen lieben es, bequem zu sein und einfach uns darauf zu verlassen, was die letzten Jahre erfolgreich war. Und wenn man dann etwas innovativ denkt, dann ist man sehr, sehr zurückhaltend. Und das ist nun mal in dem Sinne innovativ. Wenn wir uns auch zurückerinnern, vor 100 Jahren konnte eine Frau auch nicht entscheiden, ob sie wählen geht, ob sie einen Führerschein macht, wen sie heiratet, ob sie einen Job annimmt, ob sie vielleicht ein eigenes Bankkonto eröffnet. Also das gab es in Deutschland auch. Wir schimpfen zwar teilweise über die arabischen Länder, aber ja, wir mussten uns nicht mit dem Kopftuch verhüllen. Aber es gab andere Regularien und da mussten wir uns auch erstmal rausarbeiten. Ich bin gespannt, wie es in 100 Jahren ist, ob wir dann nochmal ganz, ganz anders denken.
Da muss natürlich jetzt automatisch die Frage kommen, früher gab es ja bei einem Titelgewinn der Frauen, so sagt man zumindest, Kaffeegeschirr als Siegprämie oder auch ähnlich absurde Geschenke. Das traut sich aber heute niemand mehr, oder?
Nein, die Ausgangslage ist auch eine andere. Also in Deutschland ist ja immer rechtlich alles geregelt und damals, als es dieses Kaffeeservice gab, also es gab es tatsächlich, waren die Frauen alle Amateure und der DFB durfte ihnen gar keine monetären Leistungen zukommen lassen und deswegen haben die sich tatsächlich über dieses Kaffeegeschirr gefreut. Jetzt ist der Status anders, jetzt darf man auch Prämien bezahlen, auch an die Frauen. Man dürfte theoretisch auch gleiche Prämien bezahlen, aber da sind wir noch nicht. Ich hoffe, dass das auch irgendwann mal kommt, dass es diese Gleichberechtigung gibt. Die FIFA, also der oberste Fußballverband der Welt, der ist ja auch dabei, dass er immer weiter die Prämien aufstockt, dass sie vielleicht auch irgendwann mal gleiche Prämien zahlen. Also es ist noch Luft nach oben. Aber es geht auch nicht nur um die Prämien, sondern es geht auch um die Gehälter. Also auch wir in der zweiten Bundesliga beim HSV haben nicht, also noch lange nicht die Gehälter wie die Männer in der zweiten Liga. Und auch da müssen wir noch daran arbeiten.
Es gab mal eine Dokumentation, die heißt Das Wunder von Taipeh. Und da geht es um Frauenfußball in den 80er Jahren. Hast du den zufällig gesehen?
Ja, es geht darum, dass es eine Weltmeisterschaft gab und der DFB gesagt hat, nein, wir haben keine Nationalmannschaft, wir stellen keine Nationalmannschaft ab. Und dann ist der deutsche Meister dort angereist und hat tatsächlich die Weltmeisterschaft gewonnen. Und das ohne Unterstützung vom Deutschen Fußballbund. Und es wurde ja auch immer noch betitelt, dass Frauen nicht Fußball zu spielen haben, dass es halt nicht gut ist für den weiblichen Körper, für die Fortpflanzung oder sonstiges. Also das ist ja auch das Argument gewesen, weswegen es sehr, sehr lang verboten war. Und ja, wie gesagt, wir müssen, glaube ich, noch ein paar Jahrzehnte in die Welt laufen lassen, damit alle Ansichten, alle Vorurteile dann irgendwann mal ausgelöscht sind. Deswegen war es für mich sehr, sehr, sehr erfrischend, ein paar Monate in den USA zu spielen bei einem Verein mit Angel City FC, die ja den Ansatz haben, wir denken es komplett neu und wir wollen, dass Frauen es professionell können. Und das ganze Projekt ist so erfolgreich, wie man sich das, glaube ich, in Deutschland und teilweise auch in Europa nicht vorstellen konnte.
Aber nichtsdestotrotz kann man sich das ja fast gar nicht vorstellen, dass es nur 40 Jahre her ist, seit gesagt wurde, Frauen können kein Fußball spielen, vor allem nicht, weil es ja auch ein Kampfsport ist. Das ist ja, das kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, oder?
Ja, man muss es sich irgendwie vorstellen, man muss es sich vergegenwärtigen, um auch die Bereitschaft zu haben, weiterhin daran etwas zu ändern. Also man muss es auch manchmal der männlichen Seite in Erinnerung rufen, dass sie sich vielleicht versuchen, empathisch in die gleiche Lage zu versetzen. Von wegen, wenn es dir verboten wäre, deinem Lieblingssport nachzugehen, wie würdest du dich denn fühlen? Um einfach auch ja die Bereitschaft vielleicht zu bekommen von der Seite, dass etwas verändert wird und dass auch die Investitionen kommen. Weil natürlich wird jetzt immer gesagt, ja, der Frauensport, der trägt sich noch nicht selbst. Es gibt nicht genug TV-Gelder, um irgendwie gleiche Gehälter zu bezahlen. Und dann muss ich manchmal auch ein bisschen lachen, ja, wenn man eine Konkurrenz in dem Sinne verbietet und dann selber den Markt einnimmt und hinterher keinen Teil vom Markt mehr abgibt, dann ist es fast wie irgendwie eine Kartellarbeit, die man gemacht hat. Und um mal dieses Kartell abzubauen, muss man vielleicht dann auch subventionieren und muss vielleicht den Markt auch wieder ein bisschen teilen, dass man etwas abgibt, weil mehr Fernsehzeit als 24/7 werden wir nicht bekommen. Das ist nicht möglich. Früher gab es kein Fernsehen, der Fernsehen und auch Hörfunk ist aufgetreten und plötzlich haben die Männer den ganzen Markt besetzt. Und um irgendwie dem Frauensport auch etwas einzuräumen an medialer Aufmerksamkeit, muss man etwas abgeben und muss auch das fördern, dass man es mit dem gleichen Equipment macht. Denn nur wenn man etwas mit der gleichen Ausstattung macht, kann man es miteinander vergleichen. Man kann jetzt nicht sagen, ja, das Spiel von den Frauen sieht unglaublich langsam aus. Ja, natürlich sind da körperliche Unterschiede, aber wenn ich das eine Spiel mit 4 Kameras und das andere mit 24 zeige, kann ich auch das Spiel ganz anders zusammenschneiden und viel attraktiver für den Zuschauer gestalten.
Und glaubst du denn, dass es gewollt ist, dass es da eher eine Gleichberechtigung gibt?
Sehr unterschiedlich. Natürlich ist das noch nicht überall gegeben. Also es gibt da Widerstand und es gibt auch noch sehr viel Macho-Gehabe in diesem ganzen Geschäft, aber das nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Sportarten. Aber ich merke in den letzten Jahren, dass es immer mehr wird, dass die Bereitschaft da ist und darüber bin ich sehr dankbar. Auch gerade die Europameisterschaft 2022 hat sehr viel verändert in der Medienlandschaft und auch in der Landschaft und der Ansichtsweise von Sponsoren, von Vereinen. Es kommen jetzt mehr Zuschauer in die Stadien. Es werden mehr große Stadien benutzt, um Spiele dort auszutragen. Und das ist eine Entwicklung und ein Fortschritt, den ich sehr begrüße. Und ich sehe, dass noch sehr großes Potenzial ist. Und ich hoffe, dass ich die Ausschöpfung des Potenzials noch erleben darf.
Wir haben ein Spiel, das heißt Alster oder Elbe. Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Alster oder Elbe, da kann ich mich gar nicht so richtig entscheiden. Das hat beides sein Für und Wider. Also ich finde, ja, eine Joggingrunde um die Alster oder auch mich da irgendwie ins Café zu setzen, ist sehr schön. Auf der anderen Seite so eine Barkassenfahrt auf der Elbe, einfach mal wieder durch den Hafen, durch die Speicherstadt, ist auch unheimlich schön. Beim Fischbrötchen und Franzbrötchen fällt es mir dann doch leichter. Ich bin auf jeden Fall Kategorie Franzbrötchen. Ich bin nämlich überhaupt gar kein Fischesser. Und Franzbrötchen liebe ich, kann ich morgens, mittags, abends essen. Das habe ich, glaube ich, von meinem Vater geerbt, immer wenn ich nach Hamburg komme. Also jetzt durch die 4- bis 5-mal Pendelei in der Woche muss ich ihm nicht jeden Tag welche mitbringen. Aber ansonsten ist das Standard, wenn ich nach Hamburg komme, muss ich meinem Vater Franzbrötchen mitbringen.
Public Viewing auf dem Heiligen Geistfeld oder vor dem Fernseher zu Hause mit Freunden?
Ja, Heiligen Geistfeld ist natürlich was Besonderes. Und Hamburg ist eine fußballverrückte Stadt. Nicht umsonst haben wir zwei sehr, sehr große Clubs. Und wenn sich dann diese ganze Euphorie und die Emotion auf dem Heiligen Geistfeld treffen, ist das schon cool.
Dann setze ich noch einen drauf. HSV oder St. Pauli?
Ja, also wenn ich jetzt in eine falsche Richtung antworte, dann kriege ich garantiert Ärger. Also ich muss schon HSV sagen, aber auf der anderen Seite, ich bin da auch St. Pauli-Liebhaber. Ich mag das, wie sie ja den Verein gestalten, wie sie auch den Frauen eine Chance geben, wie sie als erster Verein eine Quote eingeführt haben, sich dazu bekannt haben. Das Einzige, was bei St. Pauli vielleicht noch fehlt, ist, dass sie tatsächlich den aktiven Fußball der Frauen noch etwas pushen, etwas mehr subventionieren und vielleicht auch irgendwann mal in der Bundesliga ankommen. Das würde ich mir wünschen. Und dass es dann vielleicht auch ein Stadtderby in der ersten Liga zwischen dem HSV und den St. Pauli-Frauen gibt.
Fußball in der Sportschau oder in der Radio-Bundesliga-Konferenz?
Also am besten irgendwie beides hintereinander, denn die Radio-Bundesliga-Konferenz ist ja direkt live und auch wenn man sich dann selber die Bilder ausmalt, wie es sein könnte, ist dann doch die Sportschau sehr, sehr ansehnlich und ich freue mich immer, da zu sitzen und es, also wie gesagt, das eine aufzuarbeiten. Auf der anderen Seite ist es auch cool, die Sportschau zu gucken, wenn man es wirklich geschafft hat, noch keine Ergebnisse vorher zu wissen und sich dann daran zu erfreuen.
Tatort oder amerikanische Serie?
Nein, definitiv Tatort. Ich bin gar kein großer Seriengucker, auch nicht, was alle machen bei irgendwelchen Streamingdiensten. Dafür habe ich auch gar keine Zeit. Und wenn wir dann mal Zeit haben, dann gucken wir gerne den Münster-Tatort. Da kenne ich auch die beiden Darsteller persönlich und dadurch habe ich nochmal eine andere Verbindung.
Mechthild Grossmann, die Tatort-Staatsanwältin aus dem Münster-Tatort, die hatten wir ja auch schon zu Gast hier bei Viel Hamburg.
Ja, schön. Dann muss ich mir die Folge unbedingt nochmal anhören. Das habe ich noch nicht gemacht.
Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Wir haben ja gerade über die Schwierigkeiten für Frauen im Profifußball gesprochen. Auch deswegen hat sich die Initiative Fußball kann mehr gegründet. Kannst du uns kurz erzählen, was das ist und was ihr da macht?
Ja, das ist so ein bisschen aus Gesprächen entstanden. Das ist eine Gruppe von ein paar Frauen gewesen, die im Fußball tätig sind, eigentlich schon im professionellen Bereich. Das heißt, eine Kommentatorin, eine Schiedsrichterin, eine Spielerin, jemand, der schon im Vorstand war, jemand, der Sponsoren professionell begleitet. Und irgendwie haben wir festgestellt, wir haben alle die gleichen Probleme. Also es gibt immer wieder die gleichen Vorurteile. Wir müssen deutlich mehr leisten als unsere männlichen Vertreter, um den gleichen Job und die gleiche Anerkennung zu bekommen und auch den gleichen Fortschritt zu generieren. Und da haben wir uns gefragt, ja, warum das denn überhaupt so ist und wir wollten einfach, dass es nicht so bleibt, sondern wir wollten gerne etwas verändern. Wir wollten auch gerne die Tür aufmachen für Frauen in dem Metier Fußball und damit Vorbild sein. Und das ist mittlerweile eine gemeinnützige GmbH geworden, die daran arbeitet, Frauen im Fußball zu unterstützen, Frauen im Fußball auszubilden, auch Vereine zu unterstützen, ihre Gewohnheiten zu ändern und vielleicht auch Frauen einfach eine Chance zu geben und darüber nachzudenken, einen Posten mit einer Frau zu besetzen und genauso auch an die Sprache, ja, sich Gedanken zu machen, wie müsste ich etwas formulieren, dass eine Frau sich auch angesprochen fühlt, dass vielleicht eine Frau auch davon überzeugt ist, dass sie diesen Job leisten kann und dass es nicht nur an Männer gerichtet ist. Und ich freue mich ungemein, was auch sich darin widerspiegelt, wie viel Fußball kann mehr zu tun hat und wie stark Fußball kann mehr wächst. Und Katja Kraus ist da die führende Hand, die ja irgendwie selber gesagt hat, sie nimmt das professionell auf. Und ich bin froh, dass ich Katja irgendwann mal getroffen habe per Zufall. Und ich hoffe, ja, dass dieses Projekt noch sehr, sehr lange weiterlebt.
Wie wurde das denn aufgenommen, die Initiative, in einer Welt, in der ja bei allen Bundesligisten die wesentlichen Positionen mit Männern besetzt sind?
Ja, am Anfang hat man uns eher eingestuft als Konkurrenz und vielleicht auch als Gegenpol zum Deutschen Fußballbund sowie auch zu den Vereinen und dass wir ja eher, Stress machen würden, aber das ist ja gar nicht das Ansinnen, sondern wir wollen kooperieren und wir wollen etwas nach vorne bringen und das gemeinsam. Und das ist jetzt mittlerweile verstanden, deswegen hat auch Fußball kann mehr sehr viele Kooperationen mit Vereinen, auch aus der ersten und zweiten Männer-Bundesliga. Und da wurde auch schon viel erreicht durch Workshops, durch neues Denken und da sind wir noch weit am Anfang. Und überhaupt erstmal dieses Umdenken zu bekommen von Konkurrenz auf Zusammenarbeit, das war schon ein großer Schritt und das ist die Grundlage dafür, dass das Projekt erfolgreich ist.
Und habt ihr auch schon Erfolge gefeiert? Also konntet ihr schon, wenn man so sagen kann, Frauen platzieren bei Bundesligisten oder in wichtigen Positionen?
Also es ist jetzt noch kein Vorstandsvorsitzender oder so dabei oder Geschäftsführerin im Sport oder Sportdirektorin, aber das wollen wir gerne. Natürlich sind ja Sportdirektoren vielleicht für den Frauenfußball dabei gewesen, aber es gibt auch ja Abteilungsleiterinnen oder so, die platziert wurden und es wurden auch, glaube ich, schon Aufsichtsrätinnen vermittelt und wir sind da weiter am Ball. Ich bin ja auch in dem Sinne nur im Beirat, also ich arbeite da nicht hauptamtlich. Ich unterstütze sehr, sehr gerne das Projekt noch, soweit ich kann. Ich freue mich auch, dass es ein Summit geben wird zur Europameisterschaft der Männer, wo ja aus der ganzen Welt Persönlichkeiten zusammenkommen, sich dort austauschen, Männer wie Frauen und alles ja abgedeckt. Ich bin gespannt, was daraus dann erwächst.
Kannst du uns da noch ein bisschen was zu sagen? Was bedeutet das, ein Summit? Ihr trefft euch und macht Veranstaltungen.
Genau, es gibt eine Veranstaltung am 4. Juli in der Elbphilharmonie und da ja, kommen Persönlichkeiten aus dem Fußball, aber nicht nur aus dem Fußball zusammen. Das können von Trainerinnen, Spielerinnen natürlich sein, aber auch von Frauen und Männern, die in Medienabteilungen, bei Sponsoren, bei Verbänden und so weiter arbeiten. Und es wird sich ausgetauscht darüber, wo der Stand des Fußballes ist, wo wir gerne hinwollen, was in verschiedenen Ländern los ist. Und ich glaube, dass dort vor allem auch die Plattform ist, Kontakte zu knüpfen. Denn gerade wenn man etwas bewegen möchte, ist es gut, ein Netzwerk zu haben, Informationen teilen zu können. Und genau, dass dann sowas auch passiert, dass man Leute vermitteln kann. Denn nur wenn man ja etwas in der Entscheidungsstruktur verändern kann, wird es nachhaltig sein.
Ich muss noch mal einmal nachfragen. Gerade im Profifußball, im Bundesliga-Bereich, ist es ja häufig so, dass Trainer, Sportchefs, das sind ehemalige Spieler, die holen sich, ich sage jetzt mal, häufig Trainer und Kollegen mit in den Vereinen, denen sie sehr vertrauen. Ist es überhaupt gewollt, dass in dieser Herrenwelt Frauen engagiert werden?
Da sind wir wieder bei dem Punkt. Natürlich gibt es Männer, die das nicht wollen, aber es gibt auch Männer, die sehr aufgeschlossen sind. Und ich bin gespannt, was in den nächsten Jahren passiert. Es gab jetzt ja auch diese Saison ein sehr, ja, nicht Aufschrei, sondern ein sehr großes Aufkommen an medialer Aufmerksamkeit, als die erste Trainerin vorgestellt wurde in der ersten Bundesliga der Männer mit Marie-Louise Ether, die dann Co-Trainerin geworden ist, zwar nur interimsweise, aber bei Union Berlin da einfach schon sehr, sehr angesehen ist, auch im Nachwuchs war vorher Co-Trainerin bei der U19. Ich habe selber mit ihr in der Jugendnationalmannschaft zusammengespielt. Ich schätze sie. Ich weiß, dass sie die Qualität hat und genau darauf sollte es ankommen, dass es auf Qualität ankommt und nicht darauf, ob sie eine Frau oder ein Mann ist. Und ich hoffe, dass da noch sehr, sehr viele folgen werden. Denn wir haben Frauen, die den Fußballlehrerschein, also die Pro-Lizenz haben, um alle Jobs abdecken zu können. Aber wir haben noch nicht genug, weil viele Frauen noch die Perspektive nicht sehen, dass sie irgendwann mal mit dieser Lizenz arbeiten können. Also auch jetzt im Pro-Lizenz-Lehrgang ist wieder keine Frau dabei. Und das liegt daran, dass diese ganzen Jobs, sowohl erste, zweite, dritte Liga Männer, nicht unbedingt an Frauen vergeben werden. Jetzt gibt es wieder eine Frau, die bei Ingolstadt dann auf der Bank sitzt in der dritten Liga. Darüber freue ich mich auch ungemein und man sieht, dass etwas im Wandel ist, aber wir sind noch lange nicht da. Das heißt, wenn jetzt ein neuer Trainer beim FC Bayern gesucht wird, dass man darüber nachdenkt, es könnte ja vielleicht auch, weiß ich nicht, eine Sylvia Knight machen als Welttrainerin. Da sind wir noch nicht und ich würde mir wünschen, dass das irgendwann auch kommt.
Und nun macht es Vincent Kompany, der ehemalige HSV-Spieler.
Genau.
Sind denn St. Pauli und HSV bei Fußball kann mehr dabei?
Ja, der HSV ist dabei. Bei St. Pauli weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht genau. Vielleicht sind die noch in Gesprächen. Ich weiß aber, ja, dass St. Pauli da auch aufgeschlossen ist. Ob jetzt schon ein Kooperationsvertrag ist, kann ich gar nicht direkt sagen.
Ich würde gerne noch mal einmal ein bisschen auf deine Zeit jetzt beim HSV kommen. Du warst ja 2006, 2007 schon mal da. Wie hat sich denn der HSV im Frauenbereich verändert?
Ja, es hat sich natürlich einiges getan. Es gibt jetzt mittlerweile eine eigene Kabine, wo man auch seine Klamotten da lassen kann. Also man kommt nicht mehr rein und muss alle Sachen mitnehmen. Es gibt auch ja einen besseren Trainingsplatz. Also er ist zwar immer noch nicht auf dem Standard, auf dem wir ihn gerne hätten, aber es ist zumindest im 16er mittlerweile Rasen. Vorher war da eher Sand. Und man hat auch das Gefühl im Verein, dass einfach das Ansehen deutlich gestiegen ist und dass auch der Wille da ist, es noch weiter zu professionalisieren. Wir trainieren noch nicht irgendwie am Campus in der Nähe der Jugendakademie, sondern wir sind noch in Norderstedt auf dem Trainingsgelände. Da sind auch genug Plätze, was auch vollkommen in Ordnung ist. Es kommt erstmal da auf die Infrastruktur an. Aber woran man es vor allem merkt, ist an der Fanszene. Also wir sind, glaube ich, in der zweiten Liga die Mannschaft, die lautesten Fans haben und auch die beste Unterstützung sowohl bei Auswärtsspielen, also auch bei unserem letzten Auswärtsspiel in Andernach hatte man ja das Gefühl, dass es ein Heimspiel ist. Und auch so bei den Heimspielen kommen immer mehr Leute. Also wir haben einen sehr guten Zuschauerschnitt für die zweite Liga. Ich würde sagen, dass immer so zwischen 600 und 1000 Zuschauern da sind. Das ist schon mehr als teilweise der MSV Duisburg dann in der ersten Liga hatte. Und falls es dann mal in die erste Liga gehen sollte, wird das garantiert auch noch steigen. Also das ist ein Riesenunterschied zu 2007, 2008. Und es würde jetzt, glaube ich, auch nicht mehr dazu kommen, dass man diese Abteilung abmeldet. Denn es gab leider genau diesen Moment. Ich meine, es war 2014, dass die Frauenabteilung eingestampft wurde, um etwas Geld zu sparen für die Männer, wo ich mich auch, etwas totlachen musste, weil das bisschen Geld, was die Frauenabteilung gekostet hat, ich müsste mir eine Zahl ausdenken, aber ich glaube, es waren in der Saison 800.000 Euro. Damit wirst du vielleicht einen einzigen Spieler bei den Männern bezahlen und das ist überhaupt nicht ins Verhältnis zu setzen und das ist schade und auch ein schlechtes Zeichen gewesen für alle Frauen, die in Hamburg Fußball spielen wollen. Deswegen ist es gut, dass der HSV das jetzt wieder aufleben lassen hat und da auch ganz anders hintersteht. Und ich hoffe, dass vielleicht auch irgendwann der Schritt kommt, dass man die Frauen in die AG eingliedert, raus aus dem EV, weil es wieder zeigen würde, dass es professioneller wird, dass man es ernst meint, dass man dann auch mit den Frauen und den Männern gemeinsame Sponsorenaktionen macht und dass man vielleicht auch irgendwann mal ein Spiel der Frauen im Volkspark hätte, würde ich mich auch sehr, sehr drüber freuen. Also schauen wir mal, was da noch so kommt, aber die Ernsthaftigkeit ist deutlich gestiegen.
Warum bist du denn jetzt eigentlich im Frühjahr nochmal zum HSV zurückgekommen? War das eine Herzensangelegenheit?
Ja, es war auch wieder da eine Mischung aus allem. Also ich bin schon sehr, sehr Hamburg-affin. Also mein Vater ist auch in Hamburg geboren. Mein Mann hat mal hier in Hamburg gewohnt. Ich habe hier in Hamburg gewohnt. Hamburg ist so die Stadt in Deutschland, wenn ich mir aussuchen soll, in einer Großstadt zu wohnen, dann wäre es Hamburg. Ich bin aber auch einfach verwurzelt bei mir im Dorf und ich habe nach der zweiten Schwangerschaft einen neuen Verein gesucht. Ich war vereinslos und die Suche hat sich jetzt nicht so einfach gestaltet, weil doch immer noch viele Vorurteile da sind, ob man wieder an seine Leistung anknüpfen kann. Und der HSV hat mir die Möglichkeit offeriert. Und dann hat es genau so zusammengepasst, dass ich gesagt habe, ich möchte das gerne nochmal machen. Ich möchte gerne nochmal auf dem Platz stehen. Und es war sehr, sehr schön. Es waren zwar nur 4 Spiele. Aber trotz dessen, um auszuprobieren, dass man nochmal Fußball spielen kann, war es dann perfekt. Und jetzt muss man gucken, ob es noch irgendwie weitergeht oder nicht.
Ja, das wäre natürlich jetzt eine Frage. Geht es weiter beim HSV?
Weiß ich noch überhaupt nicht. Also wir hatten jetzt erstmal viel damit zu tun, das möglich zu machen in der ganzen Organisation, weil immer schnell so Leistungssport nebenbei ist schon eine große Aufgabe für eine 5-köpfige Familie. Und wir haben jetzt mal Zeit, das ein bisschen sacken zu lassen. So wie es jetzt gewesen ist von der Organisation, geht es einfach nicht, sondern wir müssen was an der Organisation ändern. Und da hängt viel dran. Und wir müssen sowieso entscheiden, ob wir uns in dem Sinne den Stress noch antun, dass ich noch Fußball spiele. Auf der einen Seite ist es natürlich auch eine Freude, aber es ist auch ein zusätzlicher Aufwand, wenn man in der zweiten Bundesliga nicht so professionell ist, dass man nicht noch einen Job nebenbei haben muss. Das ist einfach im Frauenbereich was anderes. Mit einem Gehalt eines Männer-Zweitligaspielers wäre es vermutlich gar keine Frage, weil ich in einem anderen Job nicht so viel Geld verdienen würde. Aber wir lassen das jetzt sacken. Wir werden sprechen und dann gucken wir, wie es weitergeht.
Und wie würdest du die Stimmung jetzt gerade im HSV beschreiben? Die Herrenmannschaft nicht aufgestiegen in die erste Liga, die Frauenmannschaft nicht aufgestiegen in die erste Liga?
ja, ist sehr bitter gewesen. Also die Ambitionen waren ganz andere, sowohl auf der Männerseite, auf der Frauenseite vielleicht noch nicht ganz so geschürt, weil wir es nicht schon seit Jahren versuchen, sondern gerade erst aus einem Aufstieg kommen, von der Regionalliga in die zweite Liga, und zur Halbserie hat man sich eher die Augen gerieben, warum man jetzt wieder oben so weit mitspielt. Von daher ist das zu verkraften, dass man da nicht aufgestiegen ist, auch wenn alle Spielerinnen und auch alle drumherum die Mannschaft sehr enttäuscht sind, weil wir gesehen haben, dass das Potenzial da ist. Es hat einfach nur teilweise an der Erfahrung gehapert oder auch am Spielglück. Das kann ja dann nächste Saison vielleicht kommen, und bei den Männern, ja, ist es einfach jetzt schon eine Konstanz. Also ich glaube, zur neuen Saison sind sie die Mannschaft, die am längsten die Zweitliga-Angehörigkeit hat. Das ist ja auch schon eine Aussage. Bisschen schade, weil auch das Potenzial dort in der Mannschaft ist, und zwischendurch sah es ja auch sehr, sehr gut aus, und irgendwie hat es dann auch wieder, ja, an Kleinigkeiten gehapert. Gucken wir mal, ob es zur neuen Saison mit dem neuen Anlauf dann funktioniert. Ich würde mir wünschen, dass es wieder einen Derby in der ersten Liga gibt, egal ob bei der Frauen oder bei den Männern. St. Pauli hat es jetzt geschafft, und das ist gut für Hamburg, dass es wieder Erstliga-Fußball gibt. Ja, also ich bin gespannt.
Also neues Jahr, neues Glück.
Neues Jahr, neues Glück, anders geht's nicht. Also als Sportler muss man nach vorne gucken, muss man immer wieder sein Bestes geben, und man muss auch anerkennen, wenn andere Mannschaften besser waren. Also ich freue mich auch sehr, dass jetzt zwei Nordclubs aufgestiegen sind. Kiel zum ersten Mal, das heißt Schleswig-Holstein das erste Mal auf der ersten Liga-Landkarte. Das ist auch was Besonderes, dazu muss man gratulieren. Und der Fußball schreibt nun mal Geschichten, die nicht nur auf einen selbst projizierbar sind, sondern auch manchmal auf andere, und dann muss man versuchen, sich zum Teil auch mitzufreuen. Das ist der Optimismus und die Positivität im Sport.
Du hast mal gesagt, dass du gerne Plattdeutsch sprechen würdest. Warum hast du das nicht gelernt?
Also meine Eltern, meine Großeltern können es fließend, und wir können es auch fließend verstehen, das ist gar kein Problem, aber sie wollten immer nicht, dass wir es sprechen, damit wir nicht Hochdeutsch und Plattdeutsch durcheinander bringen, sondern dass wir in Hochdeutsch in der Schule keine Probleme haben, und jetzt im Nachhinein würde ich es gerne können. Dadurch, dass ich es verstehen kann, ist es ja auch ein bisschen einfacher, und wenn ich Sachen langsam lese, dann kann ich das auch verstehen. Manchmal muss man da noch drüber nachdenken, natürlich kann man auch einzelne Worte, wenn man ja sie zusammensetzt, irgendwie zu einem Satz, aber es braucht sehr, sehr lang, und vielleicht habe ich irgendwann nochmal die Zeit, einen Plattdeutschkurs zu machen, und ja, solche Traditionen sollte man eigentlich pflegen, weil es ist eine schöne Sprache, es ist ein Teil von der Heimat, und vielleicht können wir davon irgendwie auch noch ein bisschen was an die Kinder weitergeben.
Ja, wollte ich gerade fragen, werden die Kinder Plattdeutsch lernen?
Ja, gucken wir mal. Also bis jetzt schauen sie Oma und Opa noch ein bisschen komisch an, wenn sie denn Plattdeutsch schnacken. Aber ich hoffe, dass vielleicht irgendjemand von den dreien die Affinität entdeckt. Es kann ja auch später so sein. Wir haben es am Anfang eher bilingual mit Englisch versucht, weil wir ja auch in den USA waren. Da lief es auch ganz gut. Jetzt in Deutschland ist das auch etwas eingeschlafen. Sie haben dann eher noch so ihre Kinderserien, die sie manchmal auf Englisch gucken wollen. Also da sind sie dann noch offen für, wenn man selber Englisch spricht, dann kommt schon sofort, Mama, lass das. Ja, aber Kinder sind, wie sie sind, und wir gucken mal, wohin es geht.
Du hast in unserem Fragebogen, den du vorher ausgefüllt hast, auch geschrieben, dass du früher als Kind gern mal aufmüpfig warst. Wie kann ich mir das denn vorstellen?
Naja, ich habe immer gerne recht, wie wahrscheinlich jeder Mensch, und ich habe das dann auch manchmal vielleicht ein bisschen raushängen lassen und irgendjemanden korrigiert, und genauso habe ich gerne jemanden herausgefordert, weil ich Vorurteile schon immer nicht mochte, und mir sind auch als Mädchen im Fußball sehr viele Vorurteile entgegengeschwungen, und dann habe ich ja auch mal provoziert und jemanden herausgefordert und habe mich dann darüber gefreut, wenn ich es geschafft habe zu gewinnen, und auch mit drei großen Geschwistern muss man, glaube ich, etwas aufmüpfig sein, um da gegen anzugehen und irgendwie seinen Platz in der Familie zu finden. Es hat natürlich manchmal auch Tränen gekostet, aber es hat mich dann irgendwie zu dem gemacht, was ich bin, und ich habe jetzt auch gelernt, meine Emotionen ein bisschen besser im Griff zu haben.
Und ist eins der Vorurteile auch, dass Torhüterinnen und Torhüter immer ein bisschen anders sind als die anderen Spieler?
Ja, das ist auch ein Vorurteil, aber das ist, glaube ich, auch in gewisser Weise ein Neid, weil Torhüter andere Dinge dürfen den Ball in die Hand nehmen, und es wird auch anders auf den Torhüter geschaut. Das heißt, wenn er mal einen Fehler macht, dann ist er mal sofort der Schuldige. Dabei hätte vielleicht der Stürmer auch nicht dreimal am Tor vorbeischießen sollen. Also es ist, glaube ich, einfach daraus gemacht, dass es eine besondere Position ist, weil man 100% konzentriert sein muss und weil es einen gewissen Perfektionismus erfordert, auf dieser Position zu spielen. Aber ich habe genug Spieler und Spielerinnen erlebt, egal ob in der Innenverteidigung, ob es in Stürmer ist oder so, die auch sehr, sehr verrückt sind. Und wenn man, schätze ich, eine Evaluation macht und den Durchschnitt nimmt, wird es sich, glaube ich, nicht viel nehmen und nicht viel Unterschied machen.
Okay, dann bin ich beruhigt.
Also ich hoffe zumindest, dass ich, also ich habe garantiert auch meine Macken, aber ich glaube, dass ich da jetzt nicht großartig raussteche. Aber ich kenne natürlich auch Torhüter, die da vollkommen rausstechen.
Wir haben zum Schluss eine Kategorie. Wenn du Königin von Hamburg wärst, was würdest du einführen, abschaffen? Was würdest du sofort erlassen?
Also sofort erlassen würde ich, glaube ich, dass alle Sportstätten renoviert werden, weil wir da auch in ganz Deutschland einfach ein Problem haben. Unsere Kinder und Jugendlichen haben nicht mehr so viel Zugang zu Sport. Auch in der Schule wird immer der Sportunterricht als erstes gestrichen. Und ich glaube, dass sich positiv auswirken würde, wenn jeder Mensch einfach etwas Sport macht. Denn wir Menschen sind dazu gemacht, uns körperlich zu betätigen. Denn eigentlich müssen wir unsere Nahrung und unser Leben damit bestreiten, dass wir körperlich etwas tun. Und man wird dann ausgeglichener, man kann besser lernen, man wird freundlicher. Und das haben wir sehr, sehr vernachlässigt in den letzten Jahrzehnten, dass wir nicht mehr die große Sportnation sind, die wir mal waren. Natürlich immer noch vereinzelt, aber nicht mehr so in der Breite. Und da würde ich in Hamburg gerne mit anfangen. Ich würde wahrscheinlich auch schauen, dass es wieder mehr Schwimmbäder gibt. Es gibt sehr, sehr viele, die geschlossen wurden, leider auch Freibäder und so weiter. Es drängt sich dann doch sehr auf einem Haufen. Und noch eine Sache, die ich gerne ändern würde, wäre die Verkehrssituation. In Hamburg staut es sich gefühlt zu jeder Tageszeit. Und da müssen wir irgendwie auch was hinbekommen, dass wir entweder mehr Alternativen anbieten, dass es vielleicht auch solche Fahrradstraßen gibt, wie ich sie in Amsterdam erlebt habe. Das war sehr beeindruckend zu sehen, wie die Holländer das geschafft haben, wie pünktlich da auch der Nahverkehr ist. Und ja, gucken wir mal, was so kommt in den nächsten Jahrzehnten.
Also du hättest einiges vor als Königin von Hamburg.
Ja, wenn man keine Aufgaben hat, dann braucht man ja nicht weiterzuleben, sondern das Leben ist ja immer im Wandel und man muss Freude haben am Wandel, man muss Freude haben an der Begleitung, an der Ausbildung, an der selber Weiterbildung und daran habe ich sehr viel Spaß.
Ganz herzlichen Dank, Almut Schuld. Viel Freude auch bei der EM als Kommentatorin. Wir werden gespannt zuschauen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Dieses Gespräch und alle anderen Folgen von Viel Hamburg gibt es dann natürlich auch in der ARD Audiothek zum Nachhören. Da findet ihr auch Gespräche mit Mechthild Grossmann, Tatort Staatsanwältin, haben wir gerade drüber gesprochen, Fabian Hürzeler und mit Charlie Hübner. Und am besten abonniert ihr den Podcast, dann verpasst ihr kein Gespräch mehr. Und am Ende habe ich natürlich auch noch eine Podcast-Empfehlung aus der ARD Audiothek für euch. Und da geht es natürlich auch um Fußball. Wir Weltmeister auf der Suche nach 2014. Martin Roschitz hat die Helden von 2014 getroffen, also die Herrenhelden, muss ich ja an dieser Stelle sagen, und mit ihnen gesprochen, wie sie die Zeit danach erlebt haben. Und das ist teilweise sehr, sehr überraschend, was sie alles so erlebt haben. Alle Folgen dazu findet ihr in der ARD Audiothek und wo es sonst noch Podcasts gibt.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.